Dann kommen wir zur Lesung. Heute Jesaja 58, die Verse 8 bis 12. Jesaja 58, 8 bis 12. Da lässt der Herr durch seinen Propheten Jesaja sagen: Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, nämlich wenn sein Volk in seinen Geboten wandelt. Das ist gemeint, die Voraussetzung. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir für diese Trostworte, die du hier durch den Propheten Jesaja ganz konkret deinem Volk Israel zusagen lässt. Für das Ende der Zeit, wenn es umkehrt zu dir, wenn es abwendet sich von den Wegen der Gottlosigkeit, der Hartherzigkeit, der Verstocktheit, der Bosheit, der Nachfolge Satans hin zu dir, dem lebendigen, allmächtigen Gott. Dann wirst du wieder Segen, die Fülle über dein Volk ausschütten. Und es gilt ja grundsätzlich auch für jeden von uns. Du willst ein gnädiger und barmherziger Gott sein. Das entspricht deinem innersten und eigentlichen Wesen. Alles andere tust du nur sehr ungern, weil es unbedingt sein muss. Wir danken dir, dass du gerade auch in deinem Volk Israel zeigst, wie lange deine Geduld ist, über wie viele Jahre, Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende der Verwerfung des Gerichts dennoch deine Geduld geht. Und du dich am Ende denen doch wieder zuwendest in Gnade und Barmherzigkeit, die du berufen hast und sie zum Ziel führst. Und diese Gnade und Barmherzigkeit lädt uns auch heute ein, Herr, ganz egal wie nah oder vielleicht auch wie fern jeder einzelne von uns dir sein mag in diesem Augenblick, jetzt in dieser Stunde. Du rufst, du lädst ein, du streckst die Arme aus und sagst, und so will auch ich dich segnen. Dass sogar die Mitternacht noch hell sein muss wie der helle Mittag. Das ist dein Leben an deiner Hand. Wir loben und preisen dich dafür und gib nun in deinem Wort Segen und Vollmacht an uns allen. Amen. Nehmt wieder Platz und wir hören als Predigttext Offenbarung 8, die Verse 6 bis 13. Offenbarung 8, die Verse 6 bis 13 zum Thema die ersten vier Posaunengerichte. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wenn, was meiner Erkenntnis entspricht, meiner Auffassung, die sieben Siegel keine vorausgehenden Ereignisse beschreiben, sondern eine Zusammenfassung sind dessen, was dann in der Rolle selber geschieht, enthalten ist, sich entfaltet, dann bilden die vier ersten Posaunen, von denen wir gerade gelesen und gehört haben, den Beginn der endzeitlichen Katastrophen und Gerichte Gottes über die abgefallene Menschheit. Dann geht's mit diesen sieben Posaunen los. Das wird übrigens bestätigt dadurch, dass in Kapitel 7, 1 bis 8 die 144.000 versiegelt werden. Ging mir heute Morgen nochmal durch den Kopf. Werden ja versiegelt zur Bewahrung dessen, was nun kommt an Gerichten. Das macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn nicht schon wesentliche dramatische Gerichte, die etwa in den ersten vier Siegeln beschrieben werden, schon stattgefunden haben. Dann käme die Versiegelung zumindest gefühlt ein bisschen spät. Das macht viel mehr Sinn, dass tatsächlich eben die Siegelgerichte oder die Siegel eine vorausgehende, vorauslaufende Zusammenfassung sind und dann erst tatsächlich aber mit den Posaunen tatsächlich losgeht. Das ist übrigens auch ein Argument für die Vorentrückung. Diese Frage bewegt uns ja permanent auch durch die ganze Offenbarung hindurch. Denn wenn die 144.000 nicht die Gemeinde darstellen, wovon ich zu 100% überzeugt bin, ging mir auch heute Morgen noch durch den Kopf, dann wäre es ja eigentlich komisch, dass nur die 144.000 aus Israel versiegelt werden, nicht aber die Gemeinde, wenn die dann auch noch da wäre und in die jetzt kommenden stattfindenden Gerichte hinein müsste. Mit Vers 7 beginnen nun die ersten vier Posaunen, die Endzeitgerichte Gottes, die sieben Engel, die vor Gott standen, wie es am Anfang gesagt ist, Kapitel 8, Vers 2, die sieben Engel, die vor Gott standen, die blasen und welche die Posaunen hatten, die sieben, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal gesagt hatte, ziemlich sicher, die Erzengel bei Gabriel, Lukas 1, Vers 19, wird darauf hingewiesen, da stellt sich Gabriel vor: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Also das scheint dieses Vor-Gott-Stehen ein besonderes Kennzeichen auch dieser Erzengel zu sein. Und der erste Engel stieß in die Posaune und es wurde Hagel und Feuer vermengt mit Blut. Also das wurde, das entstand und wird auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Die Endzeitgerichte haben nicht von ungefähr manche Ähnlichkeit mit den 10 Plagen über Ägypten. Denn diese 10 Plagen waren sicher zunächst historische Ereignisse, hatten aber zugleich natürlich auch, wie der ganze Auszug aus Ägypten, das ganze Geschehen, symbolische, heilsgeschichtliche Bedeutung. Und so ähnelt dieses Gericht der ersten Posaune, der siebten Plage über Ägypten, über die lesen wir 2. Mose 9, dass Hagel und Feuer untereinander fuhren, so grausam, dass desgleichen in ganz Ägypten nie gewesen war, seitdem Leute darin gewesen sind. Und der Hagel schlug in ganz Ägyptenland alles, was auf dem Felde war, Menschen und Vieh, und schlug alles Kraut auf dem Feld und zerbrach alle Bäume auf dem Feld. Allerdings ein wichtiger Unterschied sehen wir hier, auch wenn die Elemente Hagel und Feuer bei der siebten Plage über Ägypten und hier bei der ersten Posaune wichtig sind, dann war es der Hagel die eigentliche Katastrophe über Ägypten, denn er zerschlug die Bäume. Hier bei der ersten Posaune ist das Feuer das wesentliche Element dieses Gerichts. Es verbrennt die Bäume, ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras. Hagel dürften hier nicht in erster Linie Eisbrocken, sondern wahrscheinlich Steinbrocken bezeichnen. Diese werden mit Feuer auf die Erde geworfen. Die fallen nicht einfach, das ist auch interessant. Hier ist wirklich im Griechischen von werfen die Rede. Das Verb verfallen sehen wir später in Vers 10. Hier wird aktiv geworfen. Soweit ich sehe, ist damit auch ausgesagt, es ist der allmächtige Gott, der gigantische Naturkatastrophen, um die es hier geht, auf die Erde wirft. Die kommen nicht einfach von ungefähr, die ereignen sich nicht zufällig. Sie werden aktiv vom allmächtigen Gott, der nun zum Gericht schreitet, geworfen. Diese erste Katastrophe dürfte höchstwahrscheinlich von einem Asteroidenschauer ausgelöst sein, dessen Brocken beim Eintreten in die Erdatmosphäre ins Glühen geraten. Man weiß dann ja auch nicht, was für Chemikalienbestandteile da drin sind, die dann offensichtlich beim Eintreten in die Erdatmosphäre in Brand geraten, glühen und dann auch glühend brennend auf die Erde herabfallen und große Teile der Erdvegetation in Brand setzen. Diese Gefahr eines Asteroideneinschlags, liebe Geschwister, wird übrigens meines Wissens, habe ich erst in den letzten Monaten mehrfach gehört, in Fachkreisen sehr ernst genommen. Die rangiert in Fachkreisen hinsichtlich ihrer Realität nicht sehr weit hinter dem wohl unvermeidlichen Blackout, den grüne Klimaterroristen vermutlich unabwendbar vor allem über Deutschland bringen dürfen, den Blackout. Möglicherweise schon in sehr naher Zukunft. Also beim Blackout sind sich eigentlich die Fachleute einig. Das ist keine Frage ob, sondern lediglich wann und wie massiv. Und nicht sehr weit dahinter wird die Gefahr eines Asteroideneinschlags diskutiert. Das Blut ist hier nicht ganz leicht zu deuten. Es kann die blutrote Farbe im Geschehen zum Ausdruck bringen, das Brennen oder auch den Tod, der infolge dieser Katastrophe unvermeidlich über die Erde und damit auch über Mensch und Tier kommt. Unmittelbar ist hier zwar anders als bei der siebten Plage über Ägypten nur die Vegetation betroffen. Ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras verbrennt. Unter Gras dürften alle kleineren krautigen Pflanzen zu verstehen sein. Das Land mit seiner Vegetation ist damit schwer geschädigt. Und damit auch ein wesentlicher Teil der Nahrungsgrundlage des Menschen. Das heißt, auch wenn Gott mit diesen Katastrophen den Menschen noch nicht unmittelbar angreift, aber er entzieht ihm die Lebensgrundlage. Und ich sage immer wieder und staune eigentlich, wenn wir das lesen und das vergleichen mit dem, was wir seit anderthalb Jahren im Zusammenhang des Corona-Terrors, Klaus Schwab und allem anderen weiteren, was die da vorhaben und tun, Bill Gates und Co., die Parallelen sind frappierend. Ich betone immer wieder, auch wenn wir heilsgeschichtlich noch nicht in Offenbarung 13 leben und in diesen Gerichten, materiell, würde wahrscheinlich der Jurist sagen, materiell ist die Sache im Grunde weitgehend schon da. Denn wir erleben auch heute, wie durch Zerstörung der Lieferketten, komme ich nachher nochmal drauf, und anderes, die Lebensgrundlagen uns ein Stück weit entzogen werden. Wenn auch die Ursache jetzt nicht verbrannte Vegetation ist, aber die Folgen kommen einander dann schon relativ nahe. Und was Bill Gates und Co. uns demnächst dann an sogenannten Lebensmitteln aus dem 3D-Drucker lassen, das weiß ich nicht. Ob es dafür als Ausgangsbasis noch Vegetation braucht oder alles aus dem Chemiekasten kommt. Aber um ordentliche Lebensmittel, die diese Bezeichnung verdienen, herzustellen, wachsen zu lassen, braucht man nun einmal Erde. Da muss was auf der Erde wachsen. Und von dieser in der Erde wachsenden Vegetation bleibt nach diesem Hagel- und Feuersturm außer zwei Dritteln der Bäume nicht mehr viel übrig. Da steht die Frage im Raum, musste ich auch bei der Vorbereitung denken, von was leben die Menschen dann eigentlich? Ich denke, die Antwort auf diese Frage dürfte sein, dass wir sehen, dass wir da eben schon sehr weit fortgeschritten sind. Da bleibt nicht mehr viel Raum und Zeit zum Überleben. Das lassen die äußeren Bedingungen gar nicht mehr zu. Manche Ausleger deuten diese Gerichte bildhaft im Sinn von Gericht über Israel, gleich Land. Hier erstes Gericht, Völker, Gemeinde, Meer, zweite Posaune, wo es Meer geschädigt wird, so etwa Fritz Grünzweig, Langenberg, Erich Schnebel. Ich persönlich habe große Zweifel an einer solchen bildhaften Auslegung dieser Verse. Bin mir eigentlich sicher, die ersten vier Posaunengerichte reden eindeutig von Naturkatastrophen. Das sehen auch Arnold Fruchtenbaum, Adolf Schlatter und Adolf Pohl so. Aber ihr seht, wie da in der Offenbarung die Meinung auch bibeltreuer Ausleger in vielen Fragen sehr weit auseinandergeht. Aber ich erwähne es, damit auch jeder angeregt ist, die Bibel selber zu lesen, sich sein eigenes Urteil durch den Heiligen Geist zu bilden. Ihr sollt ja nicht einfach nur glauben, was ich sage, sondern selber am Wort Gottes überprüfen. Dass sich wörtlich zu verstehende Rede wie hier vom bildhaften Vergleich unterscheidet, das zeigt dann gleich der folgende Vers 8. Jetzt wird die zweite Posaune geblasen. Und da ist die ganz genaue Formulierung wichtig. Und es wurde etwas wie. Etwas wie. Nicht es wurde ein, sondern es wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Hier sagt Johannes ganz ausdrücklich etwas wie. Wenn die Bibel bildhaft redet, dann wird das oft in solchen Formulierungen zum Ausdruck gebracht. Und wir werden sehen, dass Johannes dieses vergleichende Wie mehrfach gebraucht. Wo er es nicht tut, ist dann eher von wörtlichem Verständnis auszugehen. Hier haben wir also bei Johannes ausdrücklich nicht die Rede von einem großen Berg, sondern für etwas, für das Johannes kein anderer Vergleich einfällt. Wir können es wohl so verstehen, er kennt das, was er sieht, nicht. Ihm fehlen die richtigen Worte dafür. Und deshalb muss er es vergleichend umschreiben, wählt ein Bild, das dem, was er sieht, möglichst nahe kommt. Man kann natürlich bei diesem etwas wie, etwa auch wieder an einen Asteroiden oder ähnliches denken. In den vergangenen Jahren musste ich bei dieser zweiten Posaune immer wieder an Fukushima denken. Ist dieses Atomkraftwerk nicht so etwas Ähnliches wie ein großer Berg ins Meer geworfen, steht am Ufer des Meeres, meines Wissens drohte er zeitweise abzusinken. Man hat meines Wissens ernsthaft mal die Gefahr gesehen, dass das ganze Kraftwerk im feuchten Boden abrutscht ins Meer hinein mit den ganzen radioaktiv verseuchten Abwässern, die ja drumherum abgelagert werden. Und nach wie vor fließen radioaktiv verseuchte Abwässer meines Wissens im ganz großen Stil von dort ins Meer. Auch wenn die Medien nicht mehr groß darüber berichten und verseuchen diese global mit zum Teil katastrophalen Folgen. Die Weltmeere sind ja eine Einheit. Das heißt, je weiter weg und je abgelegener strömungstechnisch, umso weniger und später kommt es an. Je näher dran, umso gefährlicher. Nun wäre allerdings Fukushima sicher nicht die Erfüllung dieses zweiten Posaunengerichts. Vielleicht ein Indiz in eine Richtung. Wahrscheinlicher ganz unmittelbar mit Feuer brennender Berg erinnert natürlich an den Ausbruch eines gigantischen Vulkans. Könnte der Ausbruch eines Supervulkans sein, wie etwa der Yellowstone, der ostafrikanische Graben, die Phlegräischen Felder, weiß nicht, ob es noch mehr davon gibt von dieser Sorte, das sind die für mich drei bekanntesten, die auch am Meer liegen, die Phlegräischen Felder, Neapel, Vesuv. Wenn dieser unter der Erde schlummernde Supervulkan zusammen mit dem Vesuv ausbrechen sollte, und meines Wissens rumort es da unten ständig, hebt und senkt sich der Boden, mal mehr, mal weniger, wäre dann nicht eine Katastrophe denkbar, die dem zweiten Posaunengericht mehr oder weniger eins zu eins entspricht. Einen kleinen Vorgeschmack sehen wir ja seit Wochen mit dem Cumbre Vieja auf La Palma. Hochkarätige Wissenschaftler prognostizierten schon 2001 die Möglichkeit, dass die gesamte südwestliche Flanke von La Palma ins Meer abrutschen könnte. wenn ihr mal auf Google Map oder so mal guckt, da seht ihr, das ist ja, der Cumbre Vieja ist ja nur einer von der ganzen Masse an Vulkankegeln. Deswegen bricht da ja auch ständig wieder irgendwas Neues aus. Ist ja nicht ein Vulkankegel, der da vor sich hin rumort. Das ist eine ganze Batterie. Und ich habe auch heute Morgen noch mal ganz kurz im Internet gegoogelt, eine Wissenschaftlerin, eine angesehene Vulkanologin, die geht sehr wohl davon aus, dass die Möglichkeit ernsthaft besteht. Also, dass das keine Faxen sind, was diese Wissenschaftler vor 20 Jahren diskutiert haben. Noch vor ein paar Jahren hat man es versucht, lächerlich zu machen. Ganz aktuell sieht man anhand des Rumorens von Cumbre Vieja und der ganzen Flanke, dass das so weit hergeholt gar nicht sein muss. Und dann haben die Wissenschaftler die Möglichkeit gesehen, dass der ganze Nordatlantik von einem gigantischen Tsunamis überrollt wird, mit den bis zu 100 Meter hohen Flutwellen, die dann auch an die Küsten brannten. Feuer, brennender Berg ins Meer geworfen, könnte man eigentlich treffender kaum beschreiben. Die Frage ist, hat Johannes selber schon einen Vulkanausbruch erlebt? Wenn er das getan hat, dann wäre es unwahrscheinlich, dass er so beschreibt, außer das wären für ihn auch die Begriffe, aber dann wäre das Wie eigentlich falsch. Dann hätte er es direkt sagen können. Wenn er natürlich selber noch nie einen Vulkanausbruch erlebt hat, dann wäre es logisch, dass er es so beschreibt. Dann wäre hier möglicherweise allerdings wahrscheinlich in noch weit größerem Ausmaß als das, was mit La Palma kommen könnte, angedacht. Die Folgen sind gewaltig. Der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Die Leben hatten. Ich habe in der Predigt Kommentiere in den Himmel, 6.3.2016, schon darauf hingewiesen, dass sich praktisch alle Übersetzungen zieren, zu sagen, was da steht. Auch hier steht nicht einfach Leben, das wäre Zoe oder Ähnliches. Nein, da steht Seele, Psyche. Es geht um beseelte Tiere. Auch Tiere haben eine Seele. Ein Drittel aller beseelten Lebewesen, das steht hier im Meer, kommen bei dieser Katastrophe um. Und wir sehen wieder, greift Gott nicht den Menschen direkt, zumindest an dieser Stelle noch nicht, an, mit dem nächsten dann gleich. Aber er entzieht ihm die nächste Lebensgrundlage. Fischfang. Wenn ein Drittel gestorben sind, kann man auch ein Drittel der heute ohnehin schon überfischten Meere weniger fangen. Außerdem, und jetzt kommt der Angriff auf die Menschen schon unmittelbarer, wird ein Drittel der Schiffe zerstört. Höchstwahrscheinlich durch die gewaltigen Flutwellen kentern sie, gehen unter. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Thema Supervulkane schon mal beschäftigt habt, nur so als Beispiel, von welchen Dimensionen wir reden und was da alles schon noch passieren kann. Der Yellowstone hat eine Magmakammer, die so groß ist, nach derzeitiger Erkenntnis rund 60 Kilometer lang, 35 Kilometer breit, 8 bis 10 Kilometer mächtig, also tief in die Erde hinabreichend. Das heißt, auf unsere Region übertragen, reicht diese Magmakammer von Riedlingen bis Pfullendorf in der Breite und von Riedlingen bis Isny in der Länge. Alles eine einzige Magmakammer, ein einziger Vulkantopf gewissermaßen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn sowas explodiert und ausbricht, da ist das, was wir heute auf La Palma erleben, nur ein laues Lüftchen. Das erste Gericht betraf das Festland und seine Vegetation, das zweite das Meer. Dieser Schlag, die untergehenden Schiffe, betrifft damit auch den Welthandel. Der Handel, Teuerung, Lieferengpässe, ohne dass die Bibel das alles direkt so in diesen Worten sagen muss, aber wir haben aktuell die Begriffe dafür. Und wir sehen wieder, wie wahnsinnig aktuell die biblischen Vorhersagen hier sind. Das zieht sich durch die Offenbarung und die heute schon künstlich vorangetriebenen Lieferengpässen auf fast allen Gebieten mit Verknappung der Nahrungsmittel, sonstiger Güter werden sich damit dramatisch verschärfen. Damit auch deren Verteuerung. Und wir sehen ja auch in den Siegelgerichten war ja Hungersnot, Verteuerung ein Teil. Wir sehen zugleich, wie nah durch die durch den Corona-Terror ausgelösten Katastrophen von ihren Folgen an diese Endzeitkatastrophen heranreichen. Der Welthandel wurde durch Corona bereits in großen Teilen zum Erliegen gebracht. Was sonst noch hinter den derzeitigen Lieferengpässen steckt, durchschaue ich nicht in allen Details. Wir dürfen aber wohl davon ausgehen, dass ein großer Teil davon ganz bewusst inszeniert ist. Da gibt es verschiedene Nachrichten dafür, die eindeutig dafür sprechen. Das sind nicht einfach Naturereignisse oder deshalb, weil durch die Corona-Maßnahmen die logistischen Zahnräder aus dem Lot geraten sind. Das spielt sicher mit hinein, aber das dürfte nur einen Bruchteil dessen, was wir an Lieferengpässen und Verknappung von Produkten, Lebensmitteln erleben, erklären. Nein, die dürften zumindest in Teilen, wenn nicht großteils gewollt, absichtlich herbeigeführt sein. Und wenn dann die von Klaus Schwab ja schon angekündigten Cyberattacken noch folgen, wird dadurch der Welthandel auch nicht wirklich wiederbelebt. Im Gegenteil, er dürfte dann vollends mehr oder weniger komplett zusammenbrechen. Während das zweite Posaunengericht das Meer, also die Ozeane, Salzwasser betrifft, betrifft nun das dritte Posaunengericht die Süßwasser und damit auch das Trinkwasser für Mensch und Tier. Da wird es jetzt noch elementarer. Wenn die Nahrungsmittel, Reserven und Grundlagen geschmälert werden, geht das schon ans Leben. Aber wir wissen alle, hungern kann man eine Weile. Mit dem Trinken sieht es schon wesentlich schlechter aus. Verse 10 und 11, da fiel, jetzt haben wir den Fachbegriff verfallen, jetzt wird nicht mehr aktiv geworfen, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen, und der Name des Sternes hieß Wermut, und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Viele haben bei Tschernobyl an dieses Gericht gedacht, dass das ukrainische Wort für Wermut angeblich Tschernobyl heißt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Kann hier jemand ukrainisch? Kann das jemand bestätigen? Im Internet habe ich auch keine Klarheit darüber gefunden. Habe es mal mit Internetübersetzer versucht, konnte aber keine Erklärung finden, ob das stimmt. Wenn es so sein sollte, wäre Tschernobyl allerdings allenfalls ein Vorzeichen. Ähnlich wie 9/11 ein Vorzeichen auf Offenbarung 18 gewesen sein dürfte, aber eindeutig nicht das eigentlich gemeinte Ereignis. War ja schon interessant, gell? Offenbarung 18, die große Stadt des Welthandels, World Trade Center. Denke ich, natürlich, habe ich auch damals gesagt, war ein Fingerzeig Gottes. Leute, passt auf, die Zeit ist nahe. Ja? Aber sie ist noch nicht so weit. Tschernobyl kann durchaus ein solcher Fingerzeig gewesen sein. Die Zeit ist nahe, ist aber noch nicht das, von dem hier die Rede ist. Übrigens schon deshalb, weil nun ganz wörtlich wiederzunehmen, dieser Stern ganz ausdrücklich vom Himmel fällt. Und es ist nicht etwas wie ein Stern, es ist ein Stern, der allerdings brennt wie eine Fackel. Also er ist keine Fackel, er brennt aber wie eine Fackel. Sieht dann so ähnlich aus. Da ist nun sicher an einen Himmelskörper zu denken, offensichtlich an einen einzigen, während wir bei der ersten Posaune an einen Schauer, an einen Schwarm von Himmelskörpern, die immerhin aber dann schon so groß sind, dass sie nicht als Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen, sondern noch Restkörper von entsprechender Größe auf der Erde einschlagen und hier Brände verursachen. Hier ist an einen großen Himmelskörper zu denken, der dann eben mit dem Eintritt in die Erdatmosphäre anfängt zu glühen, zu brennen, der fällt. Gott ist hier weniger der unmittelbar und aktiv Werfende, aber er führt zweifellos auch bei dieser Katastrophe Regie. Brennend wie eine Fackel, wir denken an den Einschlag des Meteors von Tscheljabinsk, 15. Februar 2013, ist ja noch nicht so lange her. Viele werden sich noch daran erinnern, auch an die Fernsehbilder. Hat ja einer so im Auto eine Kamera gehabt, da wurde man sieht so quer durch die Windschutzscheibe vorne durch, wie das Ding da von links nach rechts durchgeschossen kommt. Man kann es gar nicht treffender beschreiben als brennend wie eine Fackel, da vom Himmel runterkommend. Trifft den dritten Teil der Flüsse und der Wasserquellen oder die Wasserquellen, also mindestens ein Drittel der Süßwasser werden unbrauchbar, weil sie durch den Einschlag oder durch die Folgen dieses Himmelskörpers bitter werden, möglicherweise weit mehr als ein Drittel. Denn rein sprachlich, grammatisch bezieht sich das Drittel eindeutig auf den dritten Teil der Flüsse. Der zweite Halbsatz fängt aber nochmal neu an und auf die Wasserquellen. Da ist nicht mehr explizit vom Drittel die Rede. Es könnte also wesentlich mehr als ein Drittel der Wasserquellen betroffen sein, rein sprachlich. Es ist auch erstaunlich, dass dieser Stern, dieser Himmelskörper einen Namen hat. Ganz ausdrücklich wird das betont, Vers 11. Und der Name des Sternes heißt der Absynthos. Der hat also auch einen bestimmten Artikel, auch interessant. Das heißt nicht einfach, der Name dieses Sternes ist Absynthos, sondern der Absynthos. Dieser Himmelskörper, der da kommt, hat bei Gott einen ganz individuellen Namen. Das ist nicht einfach irgendein Himmelskörper, der hier wie aus heiterem Himmel die Erde trifft. Das ist einer, den der allmächtige Gott namentlich für diese Aufgabe, für dieses Gericht bestimmt und bereit gehalten hat. Der mag seit den Tagen der Schöpfung, seit Jahrtausenden durch die Weiten des Alls kreisen und nun lenkt ihn der allmächtige Ziel sicher auf die Erde, wo im Gericht, zu dem er einschlägt, seine Bestimmung erfüllt. Sein Name Wermut ist Programm. Er macht die Süßwasser bitter. Diesen Zusammenhang sehen wir übrigens zweimal im Propheten Jeremia 9, Vers 14 und 23, 15. Ich habe mal geguckt, wo der Wermut eigentlich in der Bibel sonst noch vorkommt. Und interessant, der kommt gerade da beim Jeremia in zwei Parallelstellen vor. Da sagt Gott zunächst Kapitel 9, im Blick auf sein halsstarriges Volk, das anderen Göttern dient, und später Kapitel 23, im Blick auf die falschen Propheten. Jeweils wörtlich fast identisch, siehe, ich will sie mit Wermut speisen und sie mit giftigen Wassern tränken. Dass Gott also mit Wermut die Wasser bitter macht, ist ein ganz typisches Bild für Gericht. Wermut steht in der biblischen Prophetie für eine Substanz, die Trinkwasser bitter, damit ungenießbar, sogar tödlich, giftig macht. In der Folge werden viele Menschen sterben. Hab man auch gefragt, wie kann sowas passieren? Meines Wissens gibt es auch recht weiche Himmelskörper, die dann beim Eintreten in die Erdatmosphäre sich möglicherweise weitgehend auflösen in der Hitze, quasi verdampfen und dann ihre giftigen Chemikalien etc. aber freisetzen, die dann in die Atmosphäre, in den Regen, in die Niederschläge gelangen und damit auf die Erde herabkommen und das Trinkwasser vergiften, bitter machen. Vermutlich ist in diese Richtung zu denken. Das folgende vierte Posaunengericht verursacht die Verfinsterung von Sonne, Mond und Sternen um je ein Drittel. Dieses Drittel dürfte nun nicht so, wie ich habe gestutzt bei Schlachter 2000 sagt, für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe. Das ist Interpretation, die kann man so sehen, das steht aber nicht da. Der biblische Begriff ist die biblische Formulierung recht allgemein und sagt einfach, dass hier ein Drittel der Helligkeit insgesamt betroffen ist. Ob das jetzt die Dauer ist, halte ich persönlich eher für unwahrscheinlich, sondern es kommt einfach ein Drittel weniger Licht durch und an. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Wäre übrigens in sich unlogisch, dass die Dauer gemeint ist, denn wenn der Tag um ein Drittel verkürzt würde, müsste die Nacht um ein Drittel verlängert sein und nicht auch um ein Drittel verkürzt. Macht also eigentlich von der Dauer her weniger Sinn, wenn ich es richtig sehe. Ob Gott jetzt direkt an die Gestirne Hand anlegt, was ich für unwahrscheinlicher halte oder aus anderen Gründen weniger Licht zur Erde durchdringt, ist nicht explizit gesagt. Ich halte für wahrscheinlicher, dass die Verfinsterung durch die vorausgehenden Katastrophen ausgelöst wird. Die Aschewolken eines gigantischen Vulkanausbruchs, denken wir, zweite Katastrophe. Oder auch die Auswürfe, die durch Asteroideneinschläge, vor allem auch dann die dritte Katastrophe, ausgelöst werden, können ohne weiteres für entsprechende Verfinsterungen auf der Erde führen. Haben wir in der Geschichte schon gehabt. Krakatau, Santorin, ähnliche Dinge. Vulkanausbrüche. Oder denken wir an den Krater von Nördlingen, wenn da ein ordentlicher Himmelskörper einschlägt, der hat einige Dutzend Kilometer Durchmesser. Da wird einiges an Dreck und Material in die Atmosphäre geschleudert bei so einem Einschlag, was dann anschließend um die Erde kreist und Sonnenlicht rausfiltert. Die Gerichte der ersten vier Posaunen dürften also durch einen oder mehrere gewaltige Vulkanausbrüche, die Einschläge von Himmelskörpern, wie dargelegt, ausgelöst sein. Das vierte als Folge voraus, vermutlich dieser vorausgegangenen. Wobei ich denken musste, auch hier sehen wir wieder, irgendwie bemüht sich der Mensch, der Gottlose, all das selber hinzukriegen. Der will die Gerichte Gottes gar nicht abwarten. Denke ich an Bill Gates, von dem immer wieder zu lesen ist, dass er ja die Sonne verfinstern will mit irgendwelchen Aerosolen, die er da ausblasen lässt. Und wenn ich gelegentlich an den Himmel gucke und da sehe da alle möglichen mysteriösen Streifen in Hülle und Fülle, kreuz und quer, die schaffen es irgendwie selber, die Erde zu verfinstern. Mich wundert es immer, eigentlich wollen sie doch so viel Solarenergie erzeugen als Ersatz für die Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke. Aber wenn sie gleichzeitig das Sonnenlicht abdämmen, dann können sie auch weniger Solarenergie erzeugen. Aber hier ist nun eindeutig in der Endkonsequenz, wie gesagt, der Mensch schafft sich diese Dinge sogar in eigener Hand. Aber hier ist nicht an Bill Gates, sondern an den allmächtigen Gott gedacht, der diese Dinge dann vollends zum Ziel führt, heraufbringt. Was noch ganz wichtig ist, Finsternis. Habe ich auch heute Morgen nochmal beim Durchlesen nachgedacht. Finsternis, auch wenn es ja keine völlige Finsternis ist, eine Abdunklung um ein Drittel, ist aber in der Bibel immer ein Indiz, zumindest für eine teilweise Abwesenheit Gottes. Immer wenn Gott sein Angesicht abwendet, wenn er nicht mehr hinsehen kann, dann wird es dunkel. Denn Gott ist ja Licht. Und wo Gott ist, da ist keine Finsternis. Da wird, wie wir es beim Propheten Jesaja 58 gesehen haben, sogar die Mitternacht zum hellen Mittag. Da, wo sein Segen ist. Das heißt, die Finsternis, die jetzt kommt, die ist einfach Zeichen dafür, dass Gott, der heilvolle, segnende Gott, sich von der Welt abwendet und es dunkel werden lässt. Wir denken auch an die Finsternis in der Todesstunde Jesu. Und ich dachte nochmal, wie ich es neulich gesagt habe, mit der großen Stille, wie Gott mit sich ringt. Auf mich macht auch diese Finsternis so ein bisschen den Eindruck, ist eine ganz subjektive Empfindung und Deutung, dass Gott auch für sich selber diese Szene abdunkelt. Er mag eigentlich gar nicht wirklich hinsehen, denn es widerspricht ja völlig seinem innersten Wesen. Er ist der Liebe, der Barmherzige, der gnädige Gott. Und jetzt muss er so brutal und hart mit seiner eigenen Schöpfung umgehen. Da blutet ihm das Herz. Und damit er es gar nicht so genau mitkriegt, selber, jetzt sehr menschlich gesprochen, verdunkelt es, lässt alles irgendwo in einen gewissen Schatten fallen. Dieses Furchtbare, dieses Unsägliche, das er tun muss mit seiner Linken, eigentlich widerwillig. Diese ersten vier Posaunengerichte schädigen die Natur, die Lebensgrundlage, den Lebensraum und auch den Menschen dann schon in massiver Weise. Was dann allerdings mit den weiteren drei Posaunen kommt, die sind so schwer, dass hier ein Einschub erfolgt. Vers 13. Die noch drei ausstehenden Posaunen sind zugleich die drei großen Wehen der Endzeit. Vers 13. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Weh, weh, weh. Drei Weh. Weh, weh, weh. Denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen werden. Und dann folgen die drei großen Wehe der Endzeitgerichte in der Offenbarung. Ob hier übrigens ein Engel fliegt und mit lauter Stimme ruft oder wie andere Handschriften lesen, ein Adler, tut inhaltlich nicht wirklich was zur Sache, denn nicht der Bote ist wichtig, sondern die Botschaft. Und die sagt, was bisher geschah durch die ersten vier Posaunengerichte, ist ein Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was kommt. Und es kommt über die, die auf der Erde wohnen. Wo sind dieser Formulierung, die auf der Erde wohnen, ja das erste Mal begegnet in Offenbarung 3, Vers 10 im Sendschreiben an Philadelphia? Ich hatte damals auch angekündigt, dieser Formulierung gehen wir auch durch die Offenbarung durch, immer wieder mal ein bisschen nach. Ich halte die für erhellend und wichtig. Der Gemeinde in Philadelphia verheißt der Herr ja, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Diese Formulierung halte ich aus erwähnten Gründen für weniger relevant. Aber jetzt, die über den ganzen Erdkreis kommen, wird damit versucht werden, die auf der Erde wohnen. Ich habe damals gesagt, dass das ein Argument für die Vorentrückung sein könnte, da die Formulierung, die auf der Erde wohnen, in der Offenbarung, soweit ich es wahrnehme und ich sehe es weiter bestätigt, durchweg solche beschreibt, die in der Gottesferne von den Gerichten Gottes getroffen werden. Also in gewisser Hinsicht sind die auf der Erde wohnen der Gegensatz von Gemeinde, die zu Jesus gehören, die auch ihr Bürgerrecht im Himmel haben und eigentlich keine Erdenbürger mehr sind. So lesen wir es auch in Offenbarung 11, Vers 10, nach dem Tod der zwei Zeugen und die auf der Erde wohnen, werden sie freuen und frohlocken, können also niemals Gläubige sein, die freuen sich nicht, wenn die zwei Zeugen Gottes getötet wurden, werden sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, jetzt zum zweiten Mal diese Formulierung, die auf der Erde wohnen. Also wir sehen hier nochmal ausdrücklich, die auf der Erde wohnen. Diese Formulierung kann nicht die beschreiben, die zu Jesus gehören. Andere Deutungsmöglichkeit wäre, dass mit Bewohner der Erde oder des Landes nur Israel gemeint ist. Für diese Deutung könnte Offenbarung 12, Vers 12 sprechen. Da wird zunächst Satan aus dem Himmel geworfen, auf die Erde hinabgestürzt, dann wird festgehalten. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes willen ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und jetzt Vers 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Weh denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Jetzt wird diese Formulierung, die auf der Erde wohnen, ergänzt durch und auf dem Meer. Könnte man jetzt natürlich an eine Unterscheidung denken. Land gleich Israel, Meer gleich Völkermeer. Dann müsste man aber auch, ihr könnt zu Hause nochmal nachdenken, wird jetzt ein bisschen viel, aber es passt gerade rein. Eukumene in Offenbarung 3, Vers 10 als den ganzen Erdkreis speziell auf Israel begrenzen, tut meines Wissens Roger Libi. Das müsste aber meines Erachtens noch erwiesen werden. Übrigens, Klammereinschub, wenn ich gelegentlich Roger Libi erwähne, zustimmend oder auch nicht, dann geht es nicht um Kritik an ihm. Er ist ein großer Ausleger des Wortes Gottes und viele unserer Hörer kennen und schätzen auch seine Auslegungen. Es geht um das gemeinsame, wahrhaftige Ringen, um das rechte Verständnis des Wortes Gottes. Und in diesem Ringen ist es durchaus üblich, andere Ausleger zustimmend oder auch in Frage stellend zu zitieren, damit sich dann die hörende Gemeinde selbst ihr bestmögliches Urteil bilden kann. Ich schätze Roger Libi sehr, ohne ihn bisher persönlich zu kennen, auch wenn ich nicht in allem exakt seiner Meinung bin. Aber das muss auch nicht sein. Und das muss der gegenseitigen Wertschätzung keinen Abbruch tun. Also, dass man Oikumene nur auf Israel beziehen kann, halte ich für zweifelhaft, ist eigentlich in der Bibel immer der Begriff für den gesamten bewohnten Erdkreis. Und auch die weitere Stelle, an der nochmal diese Formulierung vorkommt, die auf der Erde wohnen, Offenbarung 6, Vers 10, würde nicht für Israel sprechen, denn hier rufen die Märtyrer unten am Altar, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Dann müsste sich ja dieses Gericht, dieser Racheruf allein auf Israel, auf die Juden beziehen. Und selbst wenn man nun die Meinung vertritt, dass bedeutende Einflüsse von Vertretern dieses Volkes hinter viel Bösem stecken, was über die Menschheit gebracht wurde und wird, dann wäre es trotzdem nicht wahrhaftig, die einzige Ursache darin zu sehen. Also diese Formulierung, die auf der Erde wohnen, gehört für mich bisher zu den wichtigen Argumenten für eine Vorentrückung. Denken wir aber weiter drüber nach, halten wir im Blick. Wir haben in Vers 13 jedenfalls eine ganz große Zäsur. Die ersten vier Posaunen sind geblasen, drei stehen noch aus, die zugleich die drei großen Wehen sind. Und wir sind jetzt erst am Ende von Kapitel 8. Da kommt noch einiges. Und das alles scheint ganz offensichtlich in die letzten drei Posaunen hineinzugehören. Und da sehen wir, wie dicht Schlag auf Schlag das Folgende auch zeitlich gedrängt und gerafft geschehen dürfte. Und wir sehen in diesen Tagen ganz praktisch, ganz materiell, physisch greifbar, wie nah wir an diesem Geschehen dran sind, wie weit sie materiell eigentlich sogar schon eingetreten sind, auch wenn heilsgeschichtlich noch nicht im engeren Sinne. Und das ist für uns immer wieder die dringliche Mahnung und herzliche Einladung. Nutzen wir die vielleicht nur noch sehr, sehr knappe verbleibende Zeit, unser Leben an Jesus festzumachen. Für den, der es noch nicht getan hat, am besten heute, und für diejenigen, die schon auf dem Weg mit Jesus sind, ganz nah an ihm dran zu bleiben. Seine Nähe zu suchen, täglich zu befestigen, den Blick auf ihn zu richten. Das ist unsere große Hoffnung. Weil manche haben es vielleicht mitgekriegt, neulich im Interview eingeladen per Handy bei Füllmich. Und die Gesprächspartner, die waren ein bisschen enttäuscht, weil ich ihnen nicht mehr irdische Hoffnung zu vermitteln vermochte. Und ja, aber es ist eben so. Da sagt die Bibel sehr deutlich, das, was auf dieser Erde kommt, das werden wir nicht mehr wirklich aufhalten. Natürlich beten wir Tag für Tag und informieren und ringen darum, dass noch Menschen aufwachen und dass dieser Wahn wenigstens noch ein bisschen ausgebremst werden kann. Aber das, was Gott in seinem Wort sagt, das werden wir nicht grundsätzlich aufhalten. Und die eigentliche Hoffnung, die wir heute haben, die besteht eben nicht darin, dass wir das Böse besiegen und überwinden. Es wird allenfalls ein antichristlicher Scheinsieg sein, den mag es geben, bevor dann die ganz große Katastrophe losbricht. Aber unsere eigene christliche Hoffnung, die liegt in Jesus, nicht in den Verhältnissen auf dieser Erde. Und wer seine Hoffnung in die Verhältnisse auf dieser Erde setzt, der wird daran scheitern. Ich füge das noch ganz persönlich hinzu, ich kriege das auch mit aus dem Bekanntenkreis, dass Menschen auf Trump oder auf die Botschaften von QAnon und was da aus dem esoterischen Bereich, dann kommen bald die Außerirdischen und diese und jene Mächte und die Geistmächte da aus dem was weiß ich wo überall oder noch von der Antarktis irgendwelche Hightech-Geräte, die uns retten und Mächte, da gibt es ja in der esoterischen und sonstigen alternativen Szene die verschiedensten Varianten von Erlösergestalten, die diese bösen Eliten irgendwann besiegen und manche, die ganz stark auch in der Folge von QAnon und Co. auf Trump gehofft haben, nach seiner Abwahl, wie auch immer die zustande gekommen sein mag, sind psychisch zum Teil in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Das passiert, wenn man seine Hoffnung auf Strohhalme hängt, auf Sand baut. Und der einzige Fels, das ist unser Kyrios, Jesus Christus. Und nur wer auf den Fels seine Hoffnung baut, in Zeit und Ewigkeit, der wird auch einen festen Halt und Stand haben, in Zeit und Ewigkeit. Und diesen festen Halt in Zeit und Ewigkeit, den wünsche ich uns allen. Amen. Dann erheben wir uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, das, was auf uns zukommt und was du uns in deinem Wort sagst, das ist in der Tat äußerlich betrachtet kein Grund zur Begeisterung. Wir sehen es schon seit anderthalb Jahren und die Vorboten schon länger, wie die Finsternis die Erde mehr und mehr heimsucht. Und das im ganz wörtlichen und übertragenen Sinne, Herr. Das Böse, das unsagbar Böse, knechtet, unterdrückt die Menschheit. Und du sagst uns in deinem Wort, dass wir äußerlich, was die Zustände dieser Welt betrifft, auch keine grundsätzliche, keine umfassende, keine dauerhafte Verbesserung mehr zu erwarten haben. Ganz im Gegenteil. Das, was wir heute erleben, das sind nur die lauen Lüftchen, die dem eigentlichen Sturm, den Tornados und Hurricanes der Endzeit vorangehen. Aber gerade in dir muss uns vor dieser Zeit, die schon begonnen hat, nicht Angst und Bange werden, denn in dir sind wir geborgen. In dir sind wir geschützt und bewahrt und in dir haben wir eine feste, zuverlässige Zukunft, die uns nichts und niemand rauben kann. Und in deine Hände dürfen wir uns auch befehlen mit unserem eigenen Leben, mit unseren Familien, auch mit unseren Kindern. Und ich bitte dich da ganz besonders auch wieder für diejenigen, wo innerhalb der Familien, zum Teil auch innerhalb der Ehen, keine einmütige Erkenntnis und Sicht dessen, was hier geschieht, da ist. Und wo die Spaltung, die durch dieses unsagbar Böse und ihre menschlichen Handlanger, auch in unserem Volk, auch durch die Unrecht und Willkür herrschenden unseres Volkes ausgelöst, absichtlich erzeugt wurde, muss man davon ausgehen, bis in Ehen und Familien hineinreicht. Da bitten wir dich, dass du dort Weisheit schenkst und Erkenntnis. Du bist derjenige, der Ehen zusammenhalten möchte, der Familien schützen und segnen möchte. Wir können es wirklich nur dir anbefehlen. Unsere eigenen Kräfte sind da völlig überfordert. Wir brauchen täglich dich und dein ganz direktes, unmittelbares Eingreifen. Und dass du so auch über uns alle, die wir hier versammelt sind, über unsere Angehörigen, über unsere Gemeinde, bewahrend weiter deine Hände hältst, dass wir sicher, unbeschadet durch dieses ganze Böse hindurchkommen bis zum Tag deiner Wiederkunft. Dir sei Lob und Dank dafür und möglichst viele mit uns. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.